Der Aufgeklärte, hatte ich gesagt, ist nicht Materialist, er ist Idealist. Das heißt, für ihn ist Bestimmen nicht das Sein, sondern das Denken. Nun hatte ich dieses bisher eher von der theoretischen Seite angeschaut. Diese theoretische Seite ist wichtig, denn wenn ich zu sehr an das Sein glaube, dann werde ich mich immer unfrei fühlen. Und wenn ich mich unfrei fühle, dann bin ich auch unfrei. Ich muss mich erst nicht mit vollem Bewusstsein, wie es der Philosoph tut, aber doch wenigstens meiner Haltung nach, ich muss mich erst von diesem Sein frei machen. Ich muss mich erst über diese Ebene der Sinnlichkeit erheben und eben einen Blick für das Übersinnliche gewinnen, hatte ich gesagt. Aber jetzt will ich noch auf die praktische Seite dieses Idealismus zu sprechen kommen. Praktisch heißt das nichts anderes als ich bin geleitet von Ideen. Ja, der unaufgeklärte Mensch, wie ich das ja im Grunde schon sagte, der unaufgeklärte Mensch hat eben seine gewöhnlichen Sinne, ja, er kann sehen, er kann hören, er kann tasten. Und der Aufgeklärte aber hat gewissermaßen noch einen zusätzlichen, einen sechsten Sinn, einen geistigen Sinn. Das heißt, er kann nicht nur physisch sehen, mit seinen Augen sehen, sondern er kann geistig sehen, er kann mit seiner Vernunft sehen. Und das, was er mit Vernunft schaut, diese geistigen Bilder, ja, die Rede von Bildern ist freilich selber nur eine bildliche, es ist ja gerade kein Sehen in diesem herkömmlichen Sinne, es ist ein Denken. Ja, diese geistigen Bilder, das, was ich da denke, das sind die Ideen. Der Begriff Idee ist ja ziemlich heruntergekommen bei uns. Ja, das heißt, in der Alltagssprache heißt Idee nicht mehr als irgendein Einfall. Aber das ist nicht, was das Wort eigentlich bedeutet. Ja, Idee, das ist nun mal ein philosophischer Fachbegriff und hat doch eine klar umrissene Bedeutung und ist eben ein solches geistiges Bild, was aus der Vernunft kommt. Das heißt, eine Idee ist etwas, was ich in der sinnlichen Welt niemals finden kann, sondern was ich eben nur denken kann. Also wie Freiheit. In der sinnlichen Welt kann ich niemals Freiheit sehen. Vielleicht kann ich Äußerungen der Freiheit sehen. Ja, ich kann einen Mensch dieses oder jenes tun sehen. Aber die Freiheit selber sehe ich ja dabei nicht. Deswegen ist ja die Freiheit auch auf dieser physischen Ebene zwar nicht widerlegbar, aber eben auch nicht beweisbar. Denn ich kann ja immer nur sehen, der Mensch hat jetzt so gehandelt. Ich kann ja unmöglich sehen, dass er auch anders hätte handeln können. Das kann ich nur denken. Ja, das heißt, Freiheit zum Beispiel ist eine Idee. Freiheit ist nichts Sichtbares und Freiheit ist nichts, was aus der Erfahrung gewonnen werden kann. Nun ist es so, dass die meisten Menschen, eben die unaufgeklärten Menschen, da sie ja keinen Zugang zum Übersinnlichen haben, wie ich das ja schon ausführte, da sie keine Ideen schauen, nur von der Sinnlichkeit bestimmt sind. Sie haben nur ihre fünf Sinne, ja, sie haben nur ihre Erfahrung. Und sie können nur irgendwie mit dem umgehen, was sie da erfahren, das heißt mit dem, wie die Welt ist. Der Mensch, der Ideen schaut aber, der hat sich erhoben über diese materielle Welt und hat sich eben zur ideellen Welt erhoben und schaut dort die Ideen, die er jetzt versuchen wird, herunterzubringen in diese materielle Welt, um sie dort zu verwirklichen. Ja, man kann, wie gesagt, man kann diesen philosophischen Fachbegriff Idee gebrauchen, aber es kommt nicht auf das Wort an. Es gibt genug andere Bezeichnungen für dieselbe Sache. Ja, ein altes deutsches Wort, das wäre Gesicht. Gesicht heißt ja ursprünglich nicht das, was ich hier vorne am Kopf habe, das ist ja nicht Englisch Face, sondern Gesicht ist das, was ich eben sehe, das, was ich schaue, ist dann eben ein geistiges Bild. In diesem Sinne ist das Wort aber ziemlich aus der Mode gekommen. Ich glaube nicht, dass es in dieser Bedeutung nach Fichte noch wer verwendet hat. Und schon bei Fichte ist es ziemlich veraltet, schon der muss sich auf Luther berufen, um das zu erklären, diese Verwendung des Wortes. Man kann genauso gut von einer Vision sprechen. Oder man kann von einem Traum sprechen. Ja? Man denke an Martin Luther King, an seine berühmte Rede.
So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day when all of God's children be able to sing with new meaning, "My country, 'tis of thee." Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside,
Let freedom ring, and if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, "Free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last."
Was er da eigentlich meinte, was er auch hätte sagen können, war eben, ich habe eine Idee von der Gleichheit der Menschen. Also ich meine, das war richtig, das war an der Stelle besser so, dass er Traum gesagt hat und nicht Idee. Denn er hat ja nun keinen philosophischen Fachvortrag gehalten, er hat zur breiten Masse gesprochen. Aber der Sache nach meinte er eine Idee. Und der Sache nach ist Idee sicherlich korrekter. Ja, beim Traum ist es so, dass ja nun mal herkömmlich ein Traum etwas ist, was wir eben in der Nacht oder beim Schlafen halt, wir können auch tags schlafen, was wir beim Schlafen halt haben, wenn wir da liegen und von dieser sinnlichen Welt um uns her nichts mitkriegen, dann haben wir eben diese andere innere Welt des Traumes. Eine Idee ist ja aber etwas, was mir im Denken erscheint. Dafür muss ich nicht schlafen. Das kann sehr wohl im Wachen geschehen und gerade wenn ich sehr wach bin. Und dann ist es auch so, dass ja der Traum immer noch von der Sinnlichkeit bestimmt ist. Ja, ich kann auch im Traum, können auch Ideen wirken, aber vieles von dem, was ich träume, ist ja bestimmt durch die Sinnlichkeit, ja, durch Tageseindrücke, ist ja ein neues Zusammenmischen dieser Eindrücke. Und die Idee hingegen ist etwas rein Geistiges. Deswegen, wenn wir davon sprechen, ich habe einen Traum, ja, von diesem und jenem, ja, zum Beispiel, dass alle Menschen gleich sein werden oder ich habe einen Traum vom Weltfrieden, dann meinen wir das eher im übertragenen Sinne. Traum als etwas, was nicht wirklich ist, was ich innerlich sehe, aber was in dieser äußeren Welt nicht wirklich ist. Aber wir meinen damit ja nicht wirklich jetzt einen Traum, den wir hatten, als wir geschlafen haben. Sondern was wir eigentlich meinen, ist eine Idee. Die Sache mit den Ideen ist die, die Idee ist nicht real. Das ist wichtig, dass man sich das klar macht. Da ist im Grunde ist das in gewisser Weise selbstverständlich. Im Grunde kann das trivial scheinen, aber es ist wichtig, dass man sich das klar macht. Der Idealist wird oft als unrealistisch, als Träumer verschrien. Ja? Ich werde darauf nochmal zurückkommen. Das ist ja in gewissem Sinne nicht falsch. Die Idee ist nicht real. Aber die Idee, zunächst mal ist sie rein ideell, das steckt schon im Wort, aber die Idee soll real werden. Also sie soll realisiert werden, lateinisch gesprochen oder deutsch gesprochen. Sie soll verwirklicht werden. In diesem Wort Verwirklichung steckt ja drin, dass etwas zunächst noch nicht wirklich ist. Aber es soll eben wirklich gemacht werden. Und das ist, was eigentliche Freiheit bedeutet. Ja, nur der Idealist ist ein freier Mensch. Denn der Idealist hat eben seine Ideen, die er mit seinem Geiste schaut, und versucht jetzt, diese Ideen wirklich zu machen in der materiellen Welt. Das heißt, die materielle Welt ist für ihn nicht das Erste, nicht das Eigentliche, nicht das, was an sich Bedeutung hat, sondern sie ist nur das, was ja auch ihrem Namen entspricht. Sie ist Material. Das heißt, er ist wie ein Töpfer, sagen wir mal, der ja auch einen Klumpen Ton vor sich hat und innerlich ein Bild hat, was ja nicht wirklich ist in dem Moment. Wenn es wirklich wäre schon, dann müsste er nicht mehr arbeiten, wenn die Vase schon da wäre. Sondern erstmal schaut er das nur innerlich, er will es aber wirklich machen. Und dieser Tonklumpen, der hat ja nicht für ihn an sich Bedeutung. Ja? Erstmal ist es ein Klumpen Ton. Ja? Was will man damit machen? Kann man wem anders ins Gesicht klatschen oder so? Sondern der hat Bedeutung, insofern er Material ist, insofern er sich eignet, um geformt zu werden. Das heißt, insofern er, der Töpfer, dieses Bild, was er in seinem Geiste trägt, hier in den Ton hineinbringen kann. Und damit eben in der Wirklichkeit darstellen kann. Der Materialist dagegen, der hat ja nur die materielle Welt. Ja, das ist wichtig. Man darf das nicht, ja, diesen Unterschied Materialismus, Idealismus, man darf das nicht derart verwechseln, als ob jetzt die beiden jeweils unterschiedliche Dinge anschauen und unterschiedliche Dinge nicht anschauen würden. Ja, das heißt, der Materialist konzentriert sich halt auf die materielle Welt und die ideelle Welt ist für ihn nicht vorhanden. Und der Idealist dagegen konzentriert sich auf die ideelle Welt und schaut die materielle Welt nicht an. So ist das ja nicht. Dann wären die beiden ja in gewissem Sinne gleichwertig, nur unterschiedlich. Nein, der Idealist hat ja, die materielle Welt ist ja immer noch für ihn da. Ja, das ist ja so, dass der Materialist, dem fehlt was. Dem fehlt einer seiner Sinne sozusagen, eben der geistige Sinn. Das Übersinnliche ist für ihn gar nicht vorhanden. Das heißt, der ist wie ein Blinder. Oder besser gesagt, nicht ein von Natur aus Blinder, denn dann wäre ja daran nichts zu machen. Und dann wäre das ja auch nicht seine eigene Schuld. Aber die Unaufgeklärtheit ist selbst verschuldet. Das heißt, er ist nicht wie ein von Geburt her Blinder, sondern er ist wie einer, der die ganze Zeit die Augen zuhält. Er könnte sie öffnen, das wäre dann eben die Aufklärung, dieses Augenöffnen, wodurch sich ihm ja eine neue Welt, ja, die Welt des Sehens oder jetzt in diesem Beispiel, oder eben die Welt des Geistigen, die Welt der geistigen Bilder, eben das Reich der Ideen eröffnen würde. Er könnte seine Augen öffnen, er tut es aber nicht. Und so lange hat er eben seine anderen Sinne, ja, er kann tasten, aber es fehlt ihm eben einer. Dagegen der Idealist, der gibt ja seine Sinne, der gibt die ja nicht auf, wenn er sich aufklärt, wenn er sich zu etwas Höherem, zu diesem Reich der Ideen erhebt. Sondern er gewinnt ja nur etwas dazu, er gewinnt eben diesen neuen geistigen Sinn dazu. Und deswegen, für ihn, sind beide Welten da. Das Ideenreich und die Welt der Dinge, die materielle Welt. Nur diese materielle Welt ist für ihn eben nicht das Zentrale, nicht das Bestimmende, sondern sie ist für ihn nur da als etwas, was verändert werden soll. Als ein Material, das nach den Ideen geformt werden soll. Dagegen, auf der anderen Seite, der Materialist, weil er ja keine Ideen hat, weil er nur diese materielle Welt hat, ist er ihr Gefangener. Was ich durch Erfahrung wahrnehmen kann, das ist ja immer nur, wie es ist. Ja, das ist das, was mir die Erfahrung sagt. Wenn ich etwas sehe oder wenn ich etwas fühle oder so, dann stelle ich nur fest, so und so ist die Welt gerade. Was mir die Erfahrung aber niemals sagen kann, ist, wie die Welt sein soll. das kann mir nur die Vernunft sagen. Dafür muss ich nachdenken. Und das tut der Materialist ja nicht. Nun ist dieses Sein, was ich eben durch die Erfahrung erfasse, nun ist das ja kontingent. Das heißt, es ist zufällig. Und für das Zufällige interessiert sich die Vernunft nicht. Die Vernunft interessiert sich für Notwendigkeit. Das Zufällige, das ist das, was so sein kann, aber was ja auch anders sein könnte. Und genau für dieses, es könnte anders sein oder vielleicht sogar es soll anders sein, hat aber der Materialist keinen Blick, weil er so Gefangener ist dieser Sinnlichkeit, also dessen, was er wahrnimmt. Und das ist ja aber dumm. Ja? Also das, wie es ist, wie die Welt ist, ist dumm. Es ist halt so. Mehr kann man dazu nicht sagen. Zufällig ist es so. Man kann nicht sagen, es soll so sein, es muss so sein, sondern man kann nur sagen, ist halt so. Ja? Ich kann mit meiner Sinnlichkeit, mit meiner sinnlichen Erfahrung kann ich feststellen, hier steht ein Haus. Daneben haben sie kein Haus gebaut, da ist ein Parkplatz. Ja gut, aber ist das gut so? Ist das richtig so? Sollte das so sein? Man könnte ja auch da ein Haus bauen. Man könnte ja auch dieses Haus abreißen. Vielleicht wäre das besser so. Ja, mit meiner Erfahrung kann ich feststellen, ja gut, jetzt hier haben wir gerade Demokratie. Soll das so sein? Ist das gut so? Wäre vielleicht eine andere Herrschaftsform besser oder schlechter? Kann mir die Erfahrung nicht sagen. Da muss ich denken. Die Erfahrung sagt mir nur, es ist halt so. So und so ist unser Staat gerade eingerichtet. Wir sind halt jetzt demokratisch. Aber das müsste ja nicht so sein. Wenn die Geschichte anders verlaufen wäre, dann wären wir vielleicht jetzt gerade nicht demokratisch. Das heißt, es ist nicht notwendig, dass wir gerade demokratisch sind. Das ist ein dummer Zufall. Und genauso kann ich halt sagen, ja gut, die Erfahrung sagt mir halt, hier, wo ich jetzt bin, hier ist gerade Deutschland. Ja? Das gehört zum deutschen Staatsgebiet. Aber es müsste ja nicht so sein. Wiederum, die Geschichte hätte ja anders verlaufen können. Hätte ja sein können, dass die deutschen Fürstentümer sich nicht zusammenschließen, dass es nie ein Deutschland gibt, dann wäre hier jetzt Preußen, wo ich jetzt bin. Es hätte sein können, durch irgendwelche Kriege verschieben sich ja immer wieder Grenzen, ja, dass irgendwelche Kriege anders ausgehen. Wenn Deutschland nicht zwei Weltkriege angezettelt hätte, dann wäre vielleicht manches, was heute Polen ist, jetzt Deutschland. Das heißt, das muss ja nicht Deutschland sein, es muss auch nicht Polen sein, ja, es muss auch nicht Preußen sein oder so. Das ist ja alles wiederum durch Erfahrung erklärbar, wie das historisch so gekommen ist, aber das macht es ja nicht richtig, das macht es auch nicht falsch. Ja. Das macht es erstmal einfach nur, dass es halt so ist. Und das bloße, es ist so, das ist halt, ja, das ist halt einfach dumm. Nun ist es aber so, dass halt die große Mehrzahl der unaufgeklärten Menschen sehr, sehr vieles schlicht so hinnimmt. Ja? Nicht alles, ja? Niemand ist derart unaufgeklärt, derart fremdgeleitet, dass er wirklich noch jedes kleinste Detail hinnimmt. Jeder hat irgendwas an der Welt, wo er sich vielleicht denkt, das könnte oder das sollte besser anders sein oder so. Aber sehr, sehr vieles wird hingenommen. Ja? Man wird in eine bestimmte Welt hineingeboren. Und diese Welt hat man ja bis zu dem Zeitpunkt erstmal nicht selber so gestaltet. Für diese Welt kann man ja erstmal nichts. Es ist Zufall, dass ich jetzt gerade hier in dieses Land, in diese Familie geboren werde. Ja? Und dann wachse ich auf eine bestimmte Weise auf. Ja, dann bin ich vielleicht, werde ich vielleicht christianisch erzogen, weil ich in eine christianische Familie geboren wurde. Aber wenn ich in eine mohammedanische oder vielleicht in eine atheistische Familie geboren worden wäre, dann wäre ich halt damit aufgewachsen. Das ist ja erstmal kontingent, das ist ja erstmal zufällig. Und ja, wie gesagt, vielleicht bin ich in einem demokratischen Staat geboren. Ich hätte auch in einen autokratischen Staat geboren werden können. Das ist ja auch erstmal bloß zufällig. Und sehr oft ist es so, dass halt, wie gesagt, nicht bei absolut allem, aber bei sehr, sehr vielen Dingen ist es so, die werden nie weiter hinterfragt. Ja? Die sind halt so, wie sie sind. Und damit fertig. Das nimmt man einfach so hin. Man hat das so kennengelernt, man hat halt vielleicht schon in früher Kindheit die Erfahrung gemacht, so ist es nun mal. Und man lässt sich von diesem blöden, so ist es nun einmal, von diesem völlig unbedeutenden Zufall, lässt man sich bestimmen. Das nimmt man einfach hin. Als Materialist, als Unaufgeklärter. Das heißt, hier steht man eindeutig unter fremder Leitung. Nicht so der Idealist. Wenn Aufklärung bedeutet, dass ich mich frei mache von fremder Leitung, dass ich anfange, mich selbst zu leiten, dann muss eben Aufklärung bedeuten, dass ich mich über die Sinnlichkeit erhebe, dass ich mich also erhebe über das Blöde, so ist es nun einmal, was ja das Einzige ist, was mich die Erfahrung lehren kann, und dass ich anfange nachzudenken, dass ich anfange, nicht mehr nur in der Realität zu leben. Denn real, wie gesagt, heißt erstmal nur, es ist halt so, sondern dass ich mich zur Idealität erhebe, dass ich nach einem Ideal schaue, so und so soll es sein. Und dass ich das dann eben, wie ich schon sagte, zu verwirklichen suche. Das, wie gesagt, ist die Freiheit. Der reine Materialist kann nicht frei sein, der wird ja immer von dem bestimmt, wie es halt ist. Und das kann man auch immer wieder im Leben beobachten, dass diese Materialisten eben unfrei sind, dass die immer wieder die Welt so nehmen müssen und so hinnehmen müssen, wie sie ist, dass sie sich die Welt nicht anders vorstellen können, beziehungsweise sich nicht vorstellen können, dass irgendein anderes möglich wäre, dass irgendein anderes erreichbar wäre. Nur wenn ich eine Idee verfolge, bin ich frei. Denn nur diese Idee ist ja etwas, was eben nicht schon da ist, ja, nicht da sein müsste, sondern einfach zufällig schon da ist, weil es nicht von mir geschaffen wurde, sondern irgendwie sich halt ergeben hat, sondern was ich selber gedacht habe, was ich durch eigenes Nachdenken gefunden habe. Und deswegen bin ich nur dann, wenn ich mich solch einer Idee hingebe und wenn ich solch eine Idee verfolge, nur dann bin ich frei. Ja, wenn ich jetzt bin halt in so eine Welt hineingeboren, ja, wo es halt in dieser Gesellschaft eine bestimmte Lebensweise gibt und ich habe das halt so hingenommen und habe mich halt daran gewöhnt, da mitzumachen, ja, in Urlaub zu fliegen, Fleisch zu essen oder so. Dann bin ich ja nicht frei. Auch wenn manche rumquaken, gerade das wäre ihre Freiheit, die ihnen niemand nehmen dürfte. Nein, das ist ja nicht Freiheit, sondern das ist ja irgendwas, was ich halt einfach so gelernt und nie hinterfragt habe. Und die eigene Unmündigkeit kann ja nicht ausgerechnet Freiheit sein. Sondern frei wäre ja, wenn ich nachdenken würde und durch mein Denken dann zu einem bestimmten Ideal käme, so sollte die Welt sein und entsprechend meine Lebensweise ändern würde, entsprechend vielleicht auch auf andere Menschen einwirken würde, um eben die Welt gemäß meines Ideals zu transformieren. Was übrigens genau dann mein Ideal ist, ja, das sei hier an dieser Stelle offen gelassen. Es gibt ja zunächst mal verschiedene Ideale. Jeder kann eben sein Ideal finden. Ja, in verschiedenen Bereichen gibt es Ideale. Das heißt, der Künstler hat sein Ideal. Der hat vielleicht eine Idee von Schönheit. Der hat vielleicht eine Idee von Erhabenheit und sucht das in seinem Kunstwerk darzustellen. Oder jemand, der vielleicht irgendwie Techniker ist, der vielleicht irgendwie Erfinder ist, verfolgt vielleicht in seinem Erfinden ein bestimmtes Ideal. Ja? Sagen wir, früher es gab den Traum vom Fliegen, ja? Also Traum jetzt wieder in dieser uneigentlichen Weise gebraucht. Klar kann man auch schlafen, sich hinlegen, schlafen und da träumen, dass man rumfliegt. Aber das ist ja nicht das, worum es da ging, sondern es ging eben um eine Idee. Das heißt, sagen wir, man hat den Traum vom Fliegen. Daran haben eben Menschen gearbeitet und haben dann entsprechend Flugmaschinen erfunden. Ne? Ein Ballon, ein Flugzeug, ein Hubschrauber. Der Mensch, der ganz materialistisch durch das Leben geht, ja, da würde ja nur sagen, ja, der Mensch kann nicht fliegen. Das lehrt die Erfahrung. Die Erfahrung lehrt, dass der Mensch rumläuft, dass er vielleicht noch lernen kann, irgendwie ein bisschen zu schwimmen, aber fliegen geht halt erstmal nicht. Und wiederum, das ist ja aber kontingent, ja, das muss nicht so sein, wie wir ja heute eben auch wissen, sondern es ist erstmal einfach so. Klar kann ich das hinnehmen, aber ich kann eben auch sagen, ich will, dass es anders sei. Ja? Ich habe diesen Traum zu fliegen und dann kann ich eben die entsprechende Erfindung machen. Ja, ich kann politisch eine bestimmte Idee verfolgen. Ja? Eine Idee von Freiheit, eine Idee von Frieden, eine Idee von Gerechtigkeit. Ja? Ich nannte schon jemanden wie Martin Luther King, der ja eben für eine Idee eintrat. Das heißt zunächst mal, es gibt verschiedenste Ideen und jeder Mensch kann, ja, wiederum, da besteht eben Freiheit, jeder Mensch kann für sich seine Idee finden, der er sich widmen möchte. Nur was ich eben machen muss, wenn ich, wohlgemerkt, ich nicht an sich muss, aber wenn ich frei sein will, wenn ich aufgeklärt sein will, dass ich eben irgendeine Idee finde, dass ich eben irgendetwas habe, was nicht schon da ist, was nicht meine empirische Erfahrung mich gelehrt hat, so ist es halt, und was ich einfach hinnehme, denn dann bin ich ja fremdgeleitet, sondern etwas, was ich zunächst einmal nur denke, was ich mit Vernunft gefunden habe, wo mir die Vernunft sagt, das soll geschehen, das soll sein, das soll wirklich werden, und dass ich mich eben daran mache, das jetzt auch wirklich zu machen. Ich möchte jetzt, ich werde im nächsten Vortrag noch ein bisschen konkreter auf verschiedene Bereiche des menschlichen Lebens und auf die dort jeweils bedeutsamen Ideen und darauf eingehen, wie die Sache sich darstellt, wenn eben nicht Ideen regieren. Ich möchte jetzt aber noch einige allgemeine Bemerkungen über diesen Idealismus machen. Zunächst einmal ist es so, dass man im Grunde nur uneigentlich von verschiedenen Ideen sprechen kann. Im Grunde gibt es nur eine einzige Idee, die Idee überhaupt, das, was Fichte die göttliche Idee nennt. Und diese Idee soll Wirklichkeit werden. Es ist aber so, dass diese Idee, wenn sie angeschaut wird, gebrochen wird, ja, wie ein Lichtstrahl, der zunächst erstmal eben einer ist, gebrochen werden kann und dann eben in die verschiedenen Farben des Regenbogens sich teilen kann. Das heißt, die Idealisten werden unterschiedliche Ideen schauen. Ja, jeder hat seine Idee, die sein Leben bestimmt. Ja, der Künstler meinetwegen schaut nicht die göttliche Idee schlechthin an, sondern schaut sie vor allem unter dem Aspekt an, dass er sie als Idee des Schönen begreift. Ja, der Regent meinetwegen schaut darin vor allem die Idee der Gerechtigkeit. der Gute schaut die Idee des Guten, ne? Der moralische, der heilige Mensch und versucht gerade dieses Gute zu verwirklichen. Der religiöse Mensch schaut gerade die Idee als Idee des Heiligen und als Idee der Einheit an. Der wissenschaftliche Mensch schaut vielleicht gerade die Idee der Wahrheit. Das hat auch seine Ordnung. Ja, jeder wird die Idee in der ihm angemessenen Gestalt erfassen und jeder erhält dadurch sozusagen seine Lebensaufgabe. Jeder tut das Seine, um einen bestimmten Aspekt der Idee zu verwirklichen. Aber letzten Endes gibt es eben doch nur eine, gibt es nur diese göttliche Idee. Und ich sage das auch deshalb, weil daraus eine wichtige Sache folgt, nämlich das Verhältnis der verschiedenen Idealisten zueinander. Die verschiedenen Idealisten, wenn sie wirkliche Idealisten sind, und das ist ein Merkmal, woran man sie eben als solche erkennt, die verschiedenen Idealisten können sich niemals in die Quere kommen. Denn letzten Endes, auch wenn jeder seine konkrete Idee hat, letzten Endes arbeiten sie doch alle sozusagen an einem gemeinsamen Projekt. Jeder an seinem Orte, jeder an seinem Stückchen, aber an einem gemeinsamen Projekt. Und deswegen kann es zwischen ihnen keinen Streit geben, deswegen können sie sich nicht irgendwie gegenseitig behindern. Es ist schlechterdings unmöglich, das lässt sich aus reiner Vernunft erweisen, es ist unmöglich, dass zwei Ideen einander widersprechen. Denn die Ideen kommen ja gerade nicht aus dieser sinnlichen Welt, die Ideen kommen aus der Vernunft. Und Vernunft, das habe ich schon früher gesagt, Vernunft kann sich nicht selber widersprechen. Man kann deswegen beobachten, dass überall, wo man Menschen hat, die einer Idee folgen, zwar vielleicht jeder dieser Menschen seine bestimmte Aufgabe hat, seine bestimmte Sache hat, für die er gerade sich einsetzt, die ihm besonders wichtig ist, dass aber dennoch die verschiedenen Idealisten einander erkennen und unmittelbar anerkennen und schätzen als die Idealisten, die sie sind, und sich dann auch durchaus mal unterstützen mögen oder zumindest bekennen mögen, dass sie auch die Sache des anderen unterstützen und auf jeden Fall sich nicht in die Quere kommen. Also man nehme als aktuelle Beispiele, ich meine, die prominenteste Idealistin zur Zeit ist Greta Thunberg. Und was ihre Idee ist, das ist keineswegs so bekannt, wie es sein sollte, oder keineswegs so offensichtlich, wie es sein sollte. Ja, viele würden jetzt sagen, ja, Klima. Da gibt es ja auch immer wieder dann diejenigen unter den Klimawandelleugnern, die in ihrer Verlogenheit versuchen, Klimaschutz gegen Umweltschutz auszuspielen und dann zu sagen, ja, die kümmert sich immer nur um Klima, da geht die Umwelt völlig unter. Das ist ja Quatsch, es geht ja überhaupt um den Umgang mit der Natur. Ja? Also die redet ja keineswegs nur vom Klima, die redet durchaus auch über Plastik in Meeren oder über Artensterben oder so. Und es geht auch noch um mehr als das, ja? Denn die redet ja auch durchaus mal davon, wie mit Menschen, die anders sind, ja, wie ihr selber mit ihrem Asperger-Syndrom umgegangen wird, oder die demonstriert ja auch mal gegen Nazis, gegen Rassismus, und auch in Sachen Klima spricht sie ja nicht einfach nur von Klimaschutz, sondern von Klimagerechtigkeit, ja, redet ja immer wieder darüber, dass wir auch eine Verantwortung gegenüber den ärmeren Ländern haben. Das heißt, schon hier sieht man, klar, ich kann oberflächlich die Idee anschauen und sagen, es geht jetzt speziell um Klima oder meinetwegen um Umweltschutz. Aber wenn ich ein bisschen in die Tiefe gehe mit meinem Blick, dann sehe ich, sie streitet für das Leben überhaupt. Klar, sie hat das eben so vorgefunden, dass das Leben gerade jetzt in Sachen Klima bedroht ist und spricht speziell darüber. Aber letztendlich sieht man schon hier, dass es nicht unterschiedliche Ideen gibt, sondern es läuft alles auf eines hinaus. Sie kämpft halt überhaupt für das Leben. So. Und dann hat man auf der anderen Seite jemanden wie Malala Yousafzai, die ja in Pakistan sich eingesetzt hat für die Rechte von Frauen, von Mädchen, die sich einsetzt für die Rechte von Kindern, die sich dafür eingesetzt hat, dass die zur Schule gehen dürfen. Und oberflächlich ist das ja eine ganz andere Sache. Ja? Schützen wir global das Klima oder dürfen hier irgendwie Mädchen zur Schule gehen? Aber auch das ist ja, wenn ich ein bisschen in die Tiefe gehe, ist ja ein Einsatz für das Leben. Es geht ja hier darum, dass eben diese Menschen dasselbe Recht haben sollen wie andere. Dass sie ein Recht haben sollen zu leben. Und Leben heißt ja mehr als bloß existieren. Leben, das schließt eben auch ein, ich darf mich bilden. Und entsprechend ist, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht, der Kampf dieser beiden jungen Frauen gar nicht ein unterschiedlicher Kampf, sondern es ist sehr wohl derselbe Kampf, nur dass jede von ihnen halt an ihrem Orte kämpft. Und denen selber ist das ja auch durchaus klar. Ja? Also die haben sich ja mittlerweile auch mal getroffen und haben ja bekannt, dass sie sich gegenseitig bewundern und unterstützen. Das heißt, es fiele denen ja nie ein, sich irgendwie in die Quere zu kommen oder irgendwie gegeneinander zu kämpfen. Ja? Warum auch? Es ist ja nicht so, dass der Kampf für das Klima dem Kampf schadet, dass die Mädchen zur Schule gehen dürfen. Und es ist nicht so, dass der Einsatz dafür, dass die zur Schule gehen dürfen, dem Einsatz für das Klima schadet. Sondern beides in der Tiefe dreht sich ja um dasselbe. Dreht sich ja um das Lebensrecht. Nur, dass halt jede von ihnen an ihrem Ort das ihre tut. Und ich kann ja als einzelner Mensch gar nicht alles tun. Es ist nötig, dass es mehrere Menschen gibt, die Ideen schauen. Und dass jeder an seinem Ort das seine tut. Ich kann mich nicht gleichzeitig aller Missstände auf der Welt annehmen. Aber ich werde doch immer darüber mich freuen, wenn es andere gibt, die sich sozusagen um andere Stellen kümmern, wo es brennt. Ja? Also ich persönlich, ich kann mich jetzt nicht dafür einsetzen, dass in Pakistan die Mädchen zur Schule gehen können. Oder ich kann mich nicht persönlich jetzt unmittelbar einsetzen für die Rechte der Bürger in Hongkong. Aber ich freue mich ja, dass andere sich dafür einsetzen. Ich tue halt hier an meinem Ort das meine. Ich setze mich hier in meinem Umfeld für Aufklärung ein. Und so wird es jeder handhaben, der sich überhaupt zur Schau der Ideen erhoben hat. Er wird das tun, was ihm unmittelbar als Aufgabe erscheint. Er wird das tun, was er auch unmittelbar tun kann. Er wird es aber nicht alleine tun können. Und entsprechend wird er sich nicht darüber ärgern und wird nicht andere Idealisten jemals in irgendeiner Form angreifen, sondern wird sich darüber freuen, wenn bei anderen Baustellen sozusagen andere arbeiten. Und er wird sie doch als seine Mitarbeiter, als seine Kollegen sozusagen empfinden. Selbst wenn sie beide an der Oberfläche nicht unmittelbar sich mit derselben Sache befassen, werden sie doch, wann immer sie sich irgendwie begegnen oder voneinander hören, quasi schon einen Instinkt dafür haben, zu sehen, hier ist jemand, der mir gleich ist, hier ist jemand, der mir verwandt ist, hier ist jemand, dem es, wenn auch an anderem Orte, um dasselbe geht wie mir. Und ich kann auch dazu sagen, es ist in gewissem Sinne nicht so, dass man sich seine Aufgabe aussucht. Was man sich aussucht, ja, darin liegt die Freiheit, ist, bin ich Materialist und entscheide mich damit dafür, unfrei zu sein, nämlich beherrscht zu werden von der Sinnlichkeit, oder bin ich Idealist, entscheide ich mich zur Freiheit, nämlich entscheide ich mich dazu, statt Sklave dieser Sinnlichkeit zu sein und von der Sinnlichkeit bestimmt zu werden, etwas zu denken, was übersinnlich ist, und durch mein Denken nun selber die Sinnlichkeit zu bestimmen. Das wähle ich. Aber da es letzten Endes nur eine göttliche Idee gibt, ist es nicht so, dass ich jetzt selber bewusst aus einer Reihe von Ideen auswähle, welche ich verfolgen will, sondern ich entscheide mich überhaupt für den Idealismus und dann wird mir notwendig die göttliche Idee in einer bestimmten Gestalt erscheinen. Und das wird dann auch damit zu tun haben, in welcher Situation ich mich finde. Also wenn ich eben da meinetwegen in Pakistan lebe, als junges Mädchen und ich erhebe mich zum Idealismus, dann wird mir vor allem das deutlich sein, dass hier dagegen gekämpft wird, dass Mädchen zur Schule gehen. Und dann werde ich mich vielleicht gerade hierfür einsetzen. Während andererseits eine Greta Thunberg in Schweden, die wird vielleicht davon hören, wie die Lage in Pakistan ist oder auch in anderen Ländern. Aber es ist schlicht nicht ihre Aufgabe, dass sie sich jetzt unmittelbar darum kümmert. Sie wird sich damit solidarisch erklären. Wenn sie vielleicht auf irgendeine Weise diesem Kampf helfen kann, wird sie das auch sicher mal tun. Aber es ist jetzt nicht unmittelbar ihr Kampf. Und es wäre ja lächerlich, wenn ich jetzt als schwedisches Mädchen, weil ich höre, dass in Pakistan die Mädchen nicht zur Schule gehen dürfen, mich jetzt ins Flugzeug setzen und nach Pakistan reisen würde, vielleicht fortan in Pakistan leben würde und versuchen würde, da jetzt in Pakistan was zu machen. Ja. Warum soll ich jetzt gerade in Pakistan was machen? Ja? Genauso höre ich ja, wenn ich da in Schweden bin, vielleicht, dass in China Menschenrechte unterdrückt werden. Ja? Oder dass im Iran Menschenrechte unterdrückt werden. Warum sollte ich nicht genauso gut dahin reisen? Aber in China und im Iran wird es auch Menschen geben, die dort unmittelbar ihre Aufgabe finden. Greta Thunberg ist halt in Schweden aufgewachsen und ist halt damit aufgewachsen, dass sie schon in der Schule vom Klimawandel gehört hat und dass sie aber gemerkt hat, das kümmert niemanden. Die Lehrer selber, die uns das beibringen, scheinen da nicht wirklich dran zu glauben. Die bringen uns das bei und im nächsten Moment fliegen die dann irgendwie mal kurz auf einen Besuch, auf einen Trip nach Amerika. Und folglich hat sie darin ihre Aufgabe gefunden. Ja, das heißt, die Aufgabe muss man sich in gewissem Sinne nicht suchen, die findet einen. Aber man muss sich überhaupt erstmal dazu entscheiden, die Augen für eine solche Aufgabe zu öffnen. Man muss sich überhaupt erstmal zum Idealismus entscheiden. Das ist das eine, was ich sagen will. Damit möchte ich zur nächsten Sache kommen, nämlich bei uns ist es nicht nur so, dass der Idealismus unbekannt ist und dass die meisten Menschen keine Idealisten sind. Wir leben ja nicht nur in unaufgeklärten Zeiten, sondern wir leben auch in sehr stark antiaufklärerischen Zeiten. Das heißt, es ist so, dass vielfach der Idealismus angefeindet wird. Und hier ist es, denke ich, so, dass es vor allem zweierlei gibt, womit man dem Idealismus angreift. Das eine, das ließ ich schon anklingen, ist, dass gesagt wird, ja, das ist alles nur Träumerei, das ist alles unrealistisch, darauf will ich gleich kommen. Das andere, worüber ich jetzt zunächst sprechen möchte, ist, dass man den Idealismus oftmals für gefährlich hält, dass man ihn nämlich für ideologisch und für zu radikal hält. Wozu ich gleich sagen kann, radikal ist er sicherlich immer, im Sinne von tief, ja, radikal, von radix, von der Wurzel. Das heißt aber nicht extremistisch, auch wenn das so gerne gleichgesetzt wird. Aber was ist dazu zu sagen, dass Idealismus als gefährlich gilt? Es ist tatsächlich so, dass gerade seit dem letzten Jahrhundert es eine gewisse Angst vor dem Idealismus gibt. Man meint nämlich, dass im letzten Jahrhundert der Idealismus sehr viel Schaden angerichtet hätte, dass wir uns idealistisch sehr verrannt hätten. Ja? Man denkt dabei einerseits an den Nationalsozialismus, man denkt andererseits an den Kommunismus. Man denkt, naja, die hatten doch Ideale. Das waren aber eben schlechte Ideale oder mindestens, ja, das wird man bei den Nazis sagen, bei Kommunisten ist man sich vielleicht uneins, aber mindestens wird man sagen, diese Ideale wurden doch auf eine schlechte Weise verfolgt. Und man kann beobachten, dass nach dem Zweiten Weltkrieg es eine Abkehr von allem, was auch nur entfernt nach Idealismus aussah, gab. Und dass bis heute wir meinen, es wäre gerade etwas Gutes und gerade besonders aufgeklärt, wenn man nicht zu idealistisch ist, wenn man nicht zu radikal ist, sondern wenn man schön oberflächlich ist, wenn man schön die Welt so nimmt, wie sie ist. Vielleicht hier und da so ein klein bisschen dran rumdoktort, aber bloß keine großen Ideale. Ja, wir wissen ja, wo uns das hingeführt hat. Nun, das ist aber Quatsch. Idealismus ist nicht dasselbe wie Ideologie. Ich gebe zu, dass es äußerlich, das heißt für den Menschen, der selber kein Idealist ist, denn der Idealist sieht den Unterschied immer ganz deutlich, dass es äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit gibt, der äußeren Form nach, ja. Dass also eine gewisse Verwechslungsgefahr bei den Unaufgeklärten besteht, ja. Das ist aber nicht nur hier so, das ist überhaupt oft so bei der Aufklärung. Das ist unserer Zeit nur nicht klar, weil unsere Zeit echte Aufklärung nicht kennt, sondern weil sie nur die Ausklärung kennt. Ja, die rein negative Aufklärung, die selbstgefällige, die meint schon fertig zu sein. Unsere Zeit, der ist nicht klar, dass in sehr vielen Fällen die vollendete Aufklärung oberflächlich betrachtet sehr viel mehr gemein hat mit der vollendeten Unaufgeklärtheit, der sehr viel ähnlicher sieht, als die Ausklärung, die da in der Mitte ist. Ja, es ist ja genauso, der Unaufgeklärte ist scheinbar überzeugt, die Wahrheit zu kennen, weil er nämlich überzeugt an seinem Vorurteil hängt. Wir heute in unserer ausgeklärten Zeit meinen, dass jetzt gerade nicht überzeugt sein, dass gerade Relativist sein, dass gerade Skeptiker sein besonders aufgeklärt wäre. Und deswegen ist dann der Aufgeklärte, der sehr von der Wahrheit überzeugt ist, jemand, der oft wiederum für unaufgeklärt, wiederum für jemanden gehalten wird, der irgendeinem Vorurteil anhängt. Das ist aber undifferenziert. Das zeigt nur, dass wir eben nicht genau hinschauen. Klar, man soll schon durch diesen Skeptizismus hindurchgehen, man soll die Vorurteile, an die man erstmal geglaubt hat, hinterfragen. Aber der Skeptizismus ist ja nicht der Endpunkt, sondern durch das eigenständige Nachdenken soll man dann eine Wahrheit finden. Und man soll dann wieder so überzeugt sein, wie man es am Anfang war, beziehungsweise sogar noch mehr. Nur diesmal eben aus gutem Grunde und vom Richtigen. Und so ist es auch hier. Ideologie und echter Idealismus können äußerlich für den Unaufgeklärten sehr ähnlich sehen. Und deshalb kann es sein, dass er beides als gefährlich und als irgendwie bedrohlich ablehnt. Aber es ist nicht dasselbe. Worin besteht der Unterschied? Nun, der Unterschied ist ganz simpel. Die Idee ist etwas, was aus der Vernunft kommt. Und damit etwas, was ich durch Selbstdenken gefunden habe. Etwas, worin ich frei bin und gerade über der Sinnlichkeit stehe. Die Ideologie dagegen, einer Ideologie kann nur anhängen, wer eben noch nicht sich zur Vernunft erhoben hat, wer noch nicht aufgeklärt ist. Die Ideologie kommt nur aus dem Verstande. Und das heißt, die Ideologie ist etwas Zusammengeklügeltes, nicht etwas Klares, Einfaches, aus der Vernunft stammendes und unmittelbar Evidentes, sondern etwas Zusammengeklügeltes und etwas letztendlich, wie alles, was nicht Vernunft ist, weil es nun mal nur Vernunft und Sinnlichkeit gibt, etwas letztendlich doch wieder von der Sinnlichkeit bestimmt ist. Der Ideologie kann ich nicht anhängen, weil ich wirklich selber gedacht habe und sie als richtig eingesehen habe, sondern der kann ich letztendlich doch nur als ein Vorurteil anhängen. Entweder habe ich die von außen gelernt, von wem anders beigebracht bekommen, oder ich habe mir da selber, aber auf Grundlage meiner Vorurteile, auf Grundlage dessen, was ich sinnlich wahrgenommen habe, irgendwas zusammengeklügelt, dem aber die Grundlage fehlt. Ja, die Ideologie schwebt immer so in der Luft. Ihr fehlt aber der echte Kontakt zum Leben. Sie ist nicht wirklich gegründet. Das ist jetzt vielleicht sehr abstrakt gesprochen. Da wird mancher sagen, ja gut, das ist jetzt so dahergesagt. Aber das kann man ja dann immer behaupten. Das hier ist Idee, das ist Ideologie. Das kann ja jeder sagen, wie es ihm passt. Einerseits, es wird jeder sagen, wie es ihm passt. Ja. Darüber habe ich ja schon früher gesprochen. Darum ist ja Wahrheitsliebe so wichtig. Ich kann mit bloßen Worten, mit bloßen Argumenten, mit bloßen intellektuellen Beweisen, kann ich niemanden absolut überzeugen. Sondern wenn ein Mensch die Wahrheit nicht sehen will, dann wird er sie nicht sehen. Und wenn ein Mensch seinen Verstand missbrauchen will, um die Lüge irgendwie zu rechtfertigen, dann wird er das tun. Das heißt, ja, klar, es wird Leute geben, die, wenn sie das hier jetzt hören, dann irgendwie es schaffen werden, bei irgendwas, was nicht Idee ist, sondern Ideologie, durch irgendeine Klügelei zu behaupten, es wäre doch keine Ideologie, es wäre eine echte Idee. Aber um die soll es hier nicht gehen. Ich möchte doch folgende Merkmale nennen, woran man beides unterscheiden kann. Das eine ist das, was ich jetzt bereits ansprach. Die Vernunft, weil sie eine ist, ist immer mit sich selber einig. Und da es letztendlich nur eine vernünftige Idee gibt, die göttliche Idee, aus der alle Ideen kommen, können die nicht im Widerspruch zueinander sein und können auch die einzelnen Idealisten, insoweit sie Idealisten sind, nicht im Widerspruch miteinander geraten. Das heißt, wo ein Widerspruch stattfindet, kann mindestens auf einer Seite kein Idealismus vorherrschen, sondern muss mindestens auf einer Seite die Sinnlichkeit herrschend sein. Das heißt, wenn man sich sowas nimmt wie den Nationalsozialismus und den Kommunismus, da die sich ja nicht so gut vertragen haben, weiß man, dass mindestens eines davon nun mal eine bloße Ideologie sein muss. Kann nicht anders sein. Und dann das andere, was noch wichtiger ist. Ja, denn dieses eine Merkmal, ja, daran kann ich zwar schon ganz gut sehen, wenn hier was faul ist, aber jetzt weiß ich ja noch nicht, auf welcher Seite was faul ist. Oder ob vielleicht auf beiden Seiten was faul ist, ob vielleicht beides am Ende bloße Ideologie ist. Nun, das andere ist, es geht eben um etwas Übersinnliches. Das ist im Grunde das, was ich ja schon eingangs sagte. Die Idee ist etwas, was in der Sinnlichkeit nirgends zu finden ist. Ich kann nicht irgendwo hingehen und das dann sehen. Ja, und wenn ich den letzten Winkel der Erde aufsuche, oder meinetwegen den letzten Winkel des Universums, ich werde nirgendwo die Freiheit zu Gesicht bekommen. Freiheit ist eine Idee. Die Ideen sind etwas, was nicht sichtbar ist, sondern was nur denkbar ist. Bei der Ideologie ist das anders. Das, was die Ideologie als vermeintliches Ideal aufstellt, das kann durchaus sichtbar sein. Das ist nämlich letztendlich etwas Sinnliches. Und deswegen ist es so, die Ideen sind wirklich nur dem Aufgeklärten zugänglich. Weil ja nur der sich über die Sinnlichkeit erhebt, weil ja nur der überhaupt anfängt, wirklich selber nachzudenken. Und dann nur der mit seinem Denken auf Ideen kommen kann. Der Materialist, der wird von sich aus nicht auf Ideen kommen. Ja, der lebt meinetwegen so vor sich hin in seiner Gesellschaft und wenn vielleicht die Obrigkeit ihm mal was antut, dann wird er sich aufregen. Ja? Dann wird er vielleicht, wenn er andere findet, die sich auch aufregen, wird er vielleicht einen Aufstand machen, der sich um ein sinnliches Ziel dreht. Ja? Wir wollen mehr Brot. Aber ich meine, solche Aufstände gab es schon in der Antike, gab es im Mittelalter. Die haben nicht dazu geführt, dass es irgendwie eine allgemeine Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte gab, wie dann bei der amerikanischen und bei der französischen Revolution. Diesen Leuten ging es zunächst mal um das unmittelbar Sinnliche. Dass bei einer Revolution auch mehr bei rauskommt, ja, dass dann eben Menschenrechte formuliert werden, dazu müssen erst Ideen formuliert werden sein. Ja. Dem musste das 18. Jahrhundert, das Zeitalter der Aufklärung, dem musste eine bestimmte Philosophie vorausgehen, die überhaupt erstmal diese Ideen der Gleichheit und so weiter formuliert hat. Der Materialist kommt davon selber nicht drauf. Und oft ist es auch so, dass wenn man den Materialisten mit Ideen konfrontiert, er das schlicht nicht versteht, ja, weil es ihn nicht kümmert. Ja. Ich meine, ein Großteil der Menschen ist sehr zufrieden, ja, solange die irgendwie essen können, solange die ein Dach über dem Kopf haben, solange die ihren Luxus haben. Ja. Wenn man denen versucht, was von Gerechtigkeit als einem Wert an sich zu sagen, ja, nicht, dass ihnen nichts weggenommen werden soll, sondern dass überhaupt Gerechtigkeit herrschen soll oder dass überhaupt Frieden herrschen soll. Ja? Nicht, dass sie jetzt nicht wollen, dass sie weggebombt werden, klar, das wollen sie nicht, aber dass überhaupt Frieden sein soll, das verstehen sie nicht. Ja? Also es ist wirklich so, dass, ich kann das nur immer wieder betonen, aber gleichzeitig dabei auch wissen, dass die Unaufgeklärten das, egal wie oft ich es betone, nicht verstehen werden. Es ist wirklich so, dass diesen Menschen ein bestimmter Sinn fehlt, dass sie einfach blind sind für das Geistige, für das Übersinnliche. Das heißt, Gerechtigkeit als solche oder Recht als solches, Freiheit als solches, damit können die nichts anfangen. Und deswegen, um zurückzukommen auf die Frage, was ist Idee, was ist Ideologie, kann man fragen, ist das etwas rein Geistiges, etwas, was in der sinnlichen Welt so nicht existiert, sondern wo man nur mit Denken drauf kommen kann? Oder ist das etwas Sinnliches? Und dann weiß ich, wenn zum Beispiel mir jemand sagt, meine Idee ist die von der Reinheit der arischen Rasse, dann sage ich ihm, das ist keine Idee. Denn da bist du nicht a priori, das heißt vor aller Erfahrung draufgekommen. Dass es überhaupt verschiedene Menschenrassen geben soll, dass es unter diesen Rassen eine arische geben soll, dass die Rassen verschiedenen Wert haben sollen, dass deshalb die Rassen sich nicht vermischen sollen, sondern die eine Rasse reingehalten werden soll, dass die arische die beste Rasse ist und deshalb gerade sie reingehalten werden soll, das sind alles Sachen, die, selbst wenn das jetzt alles wahr wäre, und da müsste ja selbst der Nazi zustimmen, selbst wenn das wahr wäre, nicht Vernunft unmittelbar könnte mir sagen, dass das wahr ist, sondern ich müsste das empirisch feststellen. Ich müsste erst in die Natur schauen, ich müsste erst die Welt erforschen und könnte da feststellen, aha, so ist das also. Und dann kann das keine Idee sein. Hingegen Frieden, Freiheit, Menschenachtung, das ist ja nichts, was ich in der Natur jemals irgendwo finde. Selbst da, wo es vorkommt, kann ich, das ist ganz entscheidend, kann ich es nur wahrnehmen, wenn ich die Idee schon habe. Ja, das ist bei sinnlichen Dingen anders. Ein Mensch, ja, so ein Kind, was neu auf die Welt gekommen ist, was, sagen wir mal, eine bestimmte Farbe noch nie gesehen hat, hat noch nie rot gesehen. Und jetzt zum ersten Mal wird ihm was Rotes gezeigt. Kann jetzt neu diese Farbe wahrnehmen, obwohl es vorher noch nie rot gesehen hat. Es muss nicht vorher schon rot gesehen haben, um diese Farbe jetzt zu erkennen, sondern es erkennt eben, da ist was Neues. Bei der Idee ist das anders. Wenn ich irgendwo einen Menschen treffe, der Menschenachtung an den Tag legt, dann ist ja diese Achtung nicht das, was ich sinnlich wahrnehmen werde. Sinnlich wahrnehmen werde ich halt nur, dass er bestimmte Handlungen vollzieht. Ja? Vielleicht redet er mit mir, vielleicht ist er nett zu mir, ja? Vielleicht hilft er mir irgendwie, wenn ich seine Hilfe brauche. Aber das alles ist ja nicht unmittelbar Achtung. Und das alles könnte ja auch ohne Achtung geschehen. Ja? Es kann mir ja zum Beispiel auch einer helfen, weil er sich bei mir einschleimen will, weil er vielleicht darauf hofft, dass er davon irgendeinen Vorteil hat, mir zu helfen. Und das kann ich rein äußerlich, rein sinnlich, durch meine Wahrnehmung kann ich das niemals unterscheiden. Ja? Sauber oder dreckig, das kann ich sinnlich unterscheiden. Ja? Reinheit der Rasse, das kann ich sinnlich unterscheiden. Ich kann hingucken, kann gucken, wer sind die Eltern. Ja? Sind das beides Arier oder ist einer da vielleicht ein Jude? Aber ich kann bei ein und derselben Handlung, ja, wenn jemand mir hilft oder vielleicht sogar das Leben rettet oder so, kann ich rein äußerlich, rein durch die Sinnlichkeit nicht unterscheiden, wurde diese Handlung jetzt getan, weil sich da jemand einen Vorteil verspricht? Oder wurde die überhaupt aus Freiheit getan? Ja, vielleicht ist das gar kein Mensch, vielleicht ist das nur irgendwie ein programmierter Roboter, der da so gehandelt hat. Oder wurde sie aus Achtung getan? Und nur wenn ich schon eine Idee von Menschenachtung habe, wenn ich die schon selber in mir trage, dann kann ich, wenn ich dieser fremden Handlung begegne, die auch erkennen als eine Handlung, die aus Achtung geschehen ist. Wenn ich von Achtung nichts weiß, werde ich vor derselben Handlung stehen und werde da zum Beispiel irgendwelche egoistischen Motive vermuten. Ja, ich habe ja schon früher darauf hingewiesen, dass der Unaufgeklärte immer denkt, dass alle anderen genauso sind wie er. Das heißt, wenn ich selber keine Menschenachtung habe, dann kenne ich diese Achtung nicht. Und dann werde ich die auch an anderen nicht sehen, weil ich die sinnlich nicht sehen kann. Ich kann die nur geistig entdecken, wenn ich die selber schon kenne und selber schon habe. Und dann werde ich beim anderen vielleicht denken, naja, ich bin Egoist, der wird wahrscheinlich auch ein Egoist sein. Wenn der jetzt nett zu mir ist, dann weil er irgendwas will oder so. Das heißt, daran kann man, aber wie man jetzt sieht, freilich nur, wenn man selber schon sich zum Übersinnlichen erhoben hat, wenn man selber schon Idealist ist, daran kann man Ideologie und Idee immer unmittelbar unterscheiden. Wenn etwas aus der Sinnlichkeit kommt, dann ist das irgendeine fixe Verstandesidee, dann ist das ein Begriff des Verstandes, dann ist das eben vielleicht eine Ideologie, aber es ist ganz sicher nicht eine echte Idee. Nur dann, wenn etwas wirklich aus der Vernunft stammt, dann verdient es wirklich, Idee genannt zu werden. Ich komme zu der anderen Kritik, die gerne im Idealismus geäußert wird. Das ist, dass der Idealismus nicht mit Ideologie, sondern mit Schwärmerei gleichgesetzt wird. Ja? Dass gesagt wird, ja, der Idealismus, das ist ja irgendwie nur Träumerei. Man kann sich ja da irgendwelche Luftschlösser bauen, aber man muss doch realistisch sein, man muss doch pragmatisch sein. Und darauf kann ich erstens nochmal antworten, nein, Schwärmerei ist es nicht. Denn der Schwärmer ist jemand, der vor der materiellen Welt wegläuft. Ja, der Schwärmer, ja, irgendein Mystiker, irgendein sich für besonders geistig und spirituell haltender Mensch, ja, der kommt vielleicht nicht zurecht mit dieser materiellen Welt, ja, der will vielleicht seine sittliche Aufgabe nicht erfüllen. Ja? Dem ist das vielleicht zu viel Arbeit, sich hier für das Gute einzusetzen, diese Welt zu ändern. Der betreibt dann Weltflucht. Ja? Das, was manch ein Asket, das, was manch ein Christianer getan hat. Ja? Der versucht dann nicht hier diese Welt zu gestalten nach der Idee und diese materielle Welt eben als ein Material zu nehmen und zu bessern, die Idee in ihr zu verwirklichen, diese Welt schöner zu machen oder gerechter zu machen oder besser zu machen, sondern der will einfach wegrennen davor. Ja. Der sagt dann, ja, diese Welt, die ist böse, ja, die ist verdorben, die ist dreckig, ich lehne alles Materielle ab und ich will ein rein geistiges Leben führen. Ja. Ich gehe ins Kloster, ich lebe asketisch und ich versuche jetzt nur die Idee anzuschauen. Das ist ein recht altes Ideal, aber kein Ideal eines guten Menschen, sondern eines in Wahrheit doch bösen Menschen. Der wirklich Gute, der rennt nicht weg vor seiner Aufgabe. Der nimmt durchaus wahr, dass die Welt so, wie sie ist, vielleicht schlecht ist, aber der wird gerade deshalb suchen, sie besser zu machen. Die Idee ist nicht etwas, was einfach nur angeschaut werden soll und darin soll ich dann meine Seligkeit suchen, einfach die Idee anzuschauen, sondern die Idee soll halt tätig verwirklicht werden. Aber dennoch, es bleibt auch gegenüber denen, die jetzt nicht nur schwärmerisch da aufblicken zum Ideenhimmel, sondern die wirklich die Ideen verwirklichen wollen, es bleibt immer wieder, dass gesagt wird, das geht nicht, das ist unrealistisch. Ja, und gerade umso radikaler jemand ist, umso weniger wird er als Idealist ernst genommen. Oft ist es so in unserer heutigen Welt, dass wir gerade die Menschen, die offen bekennen, keine Idealisten zu sein, dass wir gerade die verehren als besonders klug. Ja, ich meine, wie viele Fans hatte so jemand wie Helmut Schmidt mit seinem "Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen"? Und die Wahrheit ist doch aber, dass die Visionäre immer die waren, die Recht hatten. Ja? Es ist einfach, in einer bestimmten Situation zu sagen, nee, was du da sagst, das ist ja nur Träumerei, das ist eine schöne Idee, aber geht nicht. Ja? Man muss realistisch bleiben. Ja? Es kann keinen Weltfrieden geben, ja, die Natur des Menschen verhindert das oder so. Aber Fakt ist doch, wenn man in die Geschichte schaut, dass immer wieder die, die so realistisch waren, Unrecht hatten. Ja? Es war mal so, dass man als kluger, als realistischer Mensch wusste, der Mensch kann nicht fliegen. Es war mal so, dass man dann jedem, der vom Fliegen geträumt hat, gesagt hat, ja komm, gib deine Träume auf, bleib auf dem Boden, da musst du sowieso bleiben, fliegen ist nicht möglich. Heute ist es möglich. Ja? Genauso war es mal so, dass man einfach wusste, als kluger, als realistischer Mensch, es gibt nun mal ständig Kriege hier in Europa. Ja? Deutschland und Frankreich sind nun mal Erbfeinde, das wird immer so sein. Und jeder, der gesagt hätte, es soll Frieden geben in Europa, es soll eine europäische Gemeinschaft geben, es soll eine deutsch-französische Freundschaft geben, den hätte man doch ausgelacht. Dem hätte man doch gesagt, das kann niemals sein. Es ist aber jetzt so. Ja? Genauso wie viele noch am Tag vor dem Mauerfall gesagt haben, nee, klar, ist ein schöner Traum, hier Wiedervereinigung, ja, dass der eiserne Vorhang aufgemacht wird und so, aber das geht einfach nicht. Wir müssen hier realistisch und pragmatisch rangehen. Und es zeigt sich aber, dass die Visionäre, die von einer deutschen Einheit, die von einem Ende des Kalten Krieges geträumt haben, dass die Recht hatten. Und die Menschen lernen aber nicht aus der Geschichte und deswegen ist es bei jeder neuen Sache dann wiederum so, dass wiederum man als Idealist verlacht wird. Ja, also heute gibt es wiederum ganz viele, die furchtbar klug sind und die meinetwegen sagen, ja, es kann nie Frieden im Nahen Osten geben. Ja, zwischen Israelis und Palästinensern wird es nie Frieden geben. Warum denn nicht? Klar, sieht im Moment jetzt nicht unbedingt danach aus, aber vor 100 Jahren sah es auch nicht danach aus, als würde es Frieden jemals geben zwischen Deutschen und Franzosen. Und das hat ja auch jetzt einigermaßen geklappt. Ja. Es war mal so, dass feststand, dass ein Volk sich nicht selbst regieren kann. Es war mal so, dass feststand, dass es immer Ungleichheit geben wird, dass es immer hier Sklavenhaltung geben wird, dass es immer einen Adel und Könige geben wird, dass es niemals Demokratie oder Menschenrechte geben wird. Das war vielleicht ein schöner Traum, aber es war unrealistisch. Aber immer wieder ist es so, dass eben die Visionäre Recht haben und die ach so klugen, ach so abgeklärten Unrecht haben am Ende. Und es wäre noch das eine, wenn sie nur Zuschauer wären, die am Rande stünden und die Sache kommentierten und eben letzten Endes Unrecht hätten. Leider sind sie Beteiligte. Und leider ist das, was sie machen, nicht bloßes Kommentieren, sondern sie sind böse Menschen, weil sie das Gute aktiv zurückhalten. Zwar nicht für immer verhindern, aber zurückhalten. Ja, wenn wir etwas weniger Pragmatiker, etwas weniger Realisten hätten, dann würde das Gute etwas schneller kommen. Weil dieses ganze Realistischsein auf nichts anderes hinausläuft, als die Dinge so belassen, wie sie sind. Und genau das ist aber, was wir den Menschen abfordern. Ja? Ich meine, darauf läuft unsere Erziehung hinaus. Das wollen wir von den Kindern. Ich meine, immer wieder, wenn gesagt wird, ja, Kinder haben noch keine Lebenserfahrung. Ja? Dieser alte Rassismus, den man jetzt oft hören konnte, meinetwegen im Zusammenhang mit Fridays for Future. Was heißt das denn? Ich habe ja schon gesagt, die Erfahrung kann mir immer nur sagen, wie es ist. Nicht, wie es sein soll. Das heißt, jedes Mal, wenn gesagt wird, die Kinder haben noch keine Erfahrung, und man kann mal darauf achten, das wird meistens in moralischen Diskussionen gesagt. Es wird meistens dann gesagt, wie jetzt beim Klima, wenn Kinder moralische Forderungen stellen. Immer dann wird eigentlich gesagt, ja, ach, das dumme kleine Kind, das träumt halt noch, das hat halt noch irgendwelche hochfliegenden Ideale. Wenn es älter wird, wird es die schon aufgeben. Das hat halt noch keine Erfahrung davon, wie die Welt ist. Das hat noch nicht gelernt, dass die Welt seinem Ideal nicht entspricht. Und vielleicht hat es das aber schon gelernt, denn ich sag mal so, ich würde ja keine Forderung aufstellen, mein Ideal zu verwirklichen, wenn ich nicht gesehen hätte, dass die Wirklichkeit diesem Ideal noch nicht entspricht. Ja, es ist ja tatsächlich bei vielen Menschen festzustellen, dass sie in jungen Jahren vielleicht noch ein gewisses Streben nach Höherem, nach Besserem haben. Und umso älter sie werden, umso mehr fügen sie sich in die Welt, wie sie ist, ein. Ja, und das halten sie dann für ihre Reife, für ihr Erwachsensein. Das ist dann ihre großartige Lebenserfahrung. Nun, wenn das die Erfahrung ist, dann ist sie nicht viel wert. Erfahrung hat ihren Wert. Man soll ja wissen, wie die Welt ist, damit man sehen kann, wie man sie verändern kann und wo sie zu verändern ist. Aber Erfahrung sollte nicht das sein, was mich leitet, sondern leiten sollte mich die Vernunft, leiten sollte mich eine Idee, die gerade nicht aus der Erfahrung stammt, sondern die gerade übersinnlich ist. Andernfalls bin ich fremdgeleitet, andernfalls bin ich unaufgeklärt. Und deswegen kann ich hier nur nochmal betonen, gegenüber allen, die so daherreden, ja, diesen realistischen, gerade der Idealist ist frei und nur der Idealist ist frei. Denn der hat eben sein Ideal, was ihm wichtig ist. Und weil ihm das wichtiger ist als diese blöde, zufällig so seiende Realität, gerade deshalb wird er jetzt all seine Kräfte darauf verwenden, dieses Ideal zu verwirklichen. Und gerade deshalb wird er jetzt Wege finden, wird erstmal Wege suchen überhaupt und gerade deshalb finden, dieses Ideal zu verwirklichen. Ja? Wenn ich eben wie eine Greta Thunberg wirklich dieses Ideal habe, ich will nicht fliegen, und jetzt muss ich aber über den Atlantik, dann suche ich mir halt eine Mitfahrgelegenheit auf einem Boot. Und dann werde ich die auch finden. Der hingegen, der so pragmatisch sein will, der Materialist, der ist gerade nicht frei. Denn er ist ja bestimmt von dem, wie es ist. Er kann mit den herrschenden Verhältnissen ein bisschen jonglieren, er kann irgendwie versuchen, die Dinge ein bisschen hin und her zu schieben, um vielleicht das ein oder andere leicht besser zu machen, aber wirklich frei ist er nicht. Ja, immer wieder wird er wie gegen eine Wand stoßen, immer wieder wird er dagegen stoßen, ah, so ist es, und er wird jedes so ist es als ein so muss es sein, da kann man nichts machen nehmen und ist gerade deswegen unfrei und dann oft genug auch unglücklich, ja. Nur der Idealist kann Seligkeit finden. Diese anderen, diese materialistischen Menschen sind ja nicht glücklich, denen geht es ja nicht gut mit ihrem Materialismus. Ja, denen geht es ja nicht besser, wenn sie vielleicht als Kind noch gewisse Ideale hatten, wenn sie das seither abgelegt haben, geht es ihnen ja jetzt seither nicht besser, weil sie ach so erwachsen geworden sind. Aber die haben sich halt in dieses Sein gefügt und müssen deswegen das Sein immer so, wie es ist, hinnehmen. Ich bin ja nicht frei, wenn ich sagen muss, nö, Frieden ist halt nicht möglich, es gibt ja überall Krieg. Wo immer ich hinschaue, ich sehe, dass es überall Krieg gibt. Ja, so ist es. So habe nicht ich es gemacht, so habe ich es schon vorgefunden. Dann bin ich ja gerade nicht frei, wenn ich das hinnehme. Aber wenn ich es hinnehme und sage, so ist es und so muss es sein und anders geht's nicht, dann hemme ich damit den Einsatz für den Frieden. Dann behindere ich damit jeden, der sich für den Frieden einsetzt und dann fördere ich damit also den Krieg. Der hingegen, der sagt, mir ist Frieden wirklich wichtig. Und ich lasse mich nicht vom Sein, ich lasse mich nicht von den Verhältnissen zwingen. Ich lasse mir nicht erzählen, ja, hier in der und der Situation, da müssen wir jetzt, ja, auf diese Provokation müssen wir jetzt mit Krieg antworten, hier gibt es keinen friedlichen Weg. Nein, ich habe dieses Ideal des Friedens und weil ich das habe, deshalb werde ich nach einem friedlichen Weg suchen und ihn dann auch finden. Ja, das Wichtige ist eben, ich kann nur frei sein in dem, was mir wichtig ist. Bei dem, was mir wichtig ist, da frage ich, wie geht das? Wie kann ich das machen? Ja, wenn ich wirklich dieses Ideal habe, ich will fliegen, dann werde ich vielleicht da so lange forschen, bis ich das Flugzeug erfunden habe. Aber wenn mir die Sache gar nicht so wichtig ist, wenn ich also dieses Ideal gar nicht habe, wenn ich nur sage, wäre ganz nett, wenn man es könnte, aber geht halt nicht, dann, weil mich nicht das Ideal bestimmt, wird mich die Sinnlichkeit bestimmen, wird mich die Erfahrung bestimmen, also wird mich bestimmen, so ist es halt, wir können nicht fliegen, ja, dann muss das auch so bleiben. Man muss sich also erst ein Ideal setzen, dann kann man seine Freiheit entdecken. Man kann nicht erwarten, ja, so scheinen das die meisten Menschen zu tun, man kann nicht erwarten, ja, wenn sich mir jetzt irgendwie eine Möglichkeit auftun würde, dann würde ich die ja ergreifen. Ja, ich hätte ja auch lieber Frieden oder Gerechtigkeit auf der Welt oder so, aber es geht halt einfach nicht. Wenn es einen Weg gäbe, wenn ich einen entdecken würde, würde ich ihn ja gern gehen. So rum läuft das nicht. Es muss mir erst wichtig sein, ich muss erst diesen Weg gehen wollen, dann erst kann ich ihn auch entdecken. Und ich kann auch hinzufügen, nicht nur sind die Idealisten, im Gegensatz zu den Materialisten, die einzig Freien, die Idealisten, im Gegensatz zu den Materialisten, sind auch die wahren Realisten. Denn, das wird vielen jetzt zunächst mal komisch oder paradox erscheinen, aber es ist ja ganz klar, denn es ist doch so, man denke hier an das, was ich jetzt früher schon erklärt habe, dass es ja ein Primat der Praxis gibt. Das heißt, dass zunächst der Mensch einen bestimmten Willen hat, so oder so zu handeln und dass er sich passend zu diesem Willen dann eine Meinung zurechtlegt und auch irgendwelche Argumente, die diese Meinung stützen. Das heißt, derjenige, der die Welt nicht verändern will, der sie so belassen will, wie sie ist, der kann ja gerade nicht realistisch sein, das heißt, der kann ja gerade nicht sie so anschauen, wie sie tatsächlich ist. Das kann er sich gar nicht erlauben, denn so wie sie ist sie nun mal Mist, so wie sie ist, soll sie nun mal nicht sein. Und wenn er das wirklich vollständig sehen würde, dann müsste ja auch er etwas ändern. Ja? Also zum Beispiel die Klimawandelleugner, ja? Die haben ja die Unverfrorenheit, sich mitunter Klimarealisten zu nennen. Aber nein, was sie bestimmt, was sie antreibt, ist ja nicht irgendeine Theorie, ist ja nicht, dass sie theoretisch anderer Meinung sind aufgrund irgendwelcher Beweise oder so, sondern was sie antreibt, ist ja ein bestimmter Wille. Ich will verantwortungslos weitermachen wie bisher. Ich will an meiner Lebensweise nichts ändern müssen. Und deshalb können sie sich ja nicht erlauben, die Realität anzuschauen, wie sie ist. Also, wenn es möglich wäre, mal einen Klimawandelleugner zu finden, der halbwegs ehrlich ist, ist freilich nicht möglich, wird man niemals finden. Aber wenn es möglich ist, dann könnte man ihn fragen, angenommen, ja, gut, meinetwegen glaubst du, es gibt keinen Klimawandel, aber nur mal rein hypothetisch angenommen, es gäbe doch einen. Glaubst du, dass gerade du fähig wärst, das zu sehen und als wahr anzuerkennen? Glaubst du, dass du, dem es so wichtig ist, mit seinem Auto durch die Gegend zu brettern, dem es so wichtig ist, täglich sein Schnitzel zu essen oder so. Glaubst du, dass du dir überhaupt erlauben würdest, diese Wahrheit, wenn es wahr sein sollte, ja, du glaubst das nicht, aber sagen wir mal, es wäre wahr, dass du dir überhaupt erlauben würdest, diese Wahrheit zu sehen. Er müsste, wenn er halbwegs ehrlich wäre, wenn er ein bisschen Selbstreflexion hätte, dann wäre er kein Klimawandelleugner, aber jetzt mal nur angenommen, müsste er zugeben, nein. Ich erlaube mir gar nicht richtig hinzuschauen, ich will nicht, dass das wahr ist, dass es einen Klimawandel gibt, also kann ich die Realität auch nicht frei anschauen. Hingegen der Idealist, ja, der wirklich dieses Ideal hat, meinetwegen, ich habe das Ideal, der Mensch soll pfleglich mit der Natur umgehen, der wird ja, wenn er ein echter Idealist ist und nicht ein bloßer Schwärmer, ja, ich habe ja über den Unterschied schon geredet gerade. Wenn er ein bloßer Schwärmer ist, dann wird er vielleicht vor der Realität die Augen verschließen, weil er ja gerade nicht was tun will. Er will ja nur seine Idee anschauen und sich daran erfreuen und will ja gerade seiner eigentlichen Aufgabe entkommen. Aber wenn er ein echter Idealist ist, dann wird er ja gerade deshalb Realist sein. Er wird nämlich gerade deshalb die Realität so anschauen, wie sie ist. Denn ihm ist ja nicht daran gelegen, sich einzubilden, dass sein Ideal schon verwirklicht wäre, sondern ihm ist ja gerade daran gelegen, wirklich dieses Ideal zu verwirklichen. Und deswegen wird er ja gerade sehen, wo es daran noch fehlt. Ja? Das ist egal, um welches Ideal es geht. Das heißt, es gibt jemanden, der wird vielleicht ein Gedicht schreiben und der will sich nur selber toll finden. Das heißt, der wird, weil er nicht die Idee der Schönheit hat und die in Worte fassen will, sondern weil er nur selber sich für einen großen Künstler halten will, wird er vielleicht blind sein gegen alles, was in diesem Gedicht nicht stimmt. Aber jemand, der wirklich von diesem Ideal der Schönheit getrieben ist, der wird doch gerade besonders realistisch sein eigenes Machwerk anschauen. Der wird doch besonders kritisch damit sein. Der wird jede schlechte Formulierung sehen. Der wird da immer wieder rumfallen. Der wird immer noch weiter versuchen, diese Idee der Schönheit zu verwirklichen. Ja? Genauso eben jemand, der in der Gesellschaft, der nur seine Ruhe will, der wird nicht hinschauen, wie ist die Realität. Herrscht Gerechtigkeit oder nicht? Der wird die Augen davor verschließen und wird versuchen, sich einzureden, naja, insgesamt passt schon alles, damit er nichts tun muss. Aber jemand, der wirklich dieses Ideal der Gerechtigkeit hat, der wird doch jede noch so kleine Ungerechtigkeit sehen. Der wird doch sehen, wo sein Ideal noch nicht verwirklicht ist. Weil ihm ja wichtiger als seine eigene Einbildung oder seine eigene Beruhigung dieses Ideal selber ist. Deswegen, auch wenn es zunächst mal paradox klingt, der nichts anderes kennt als die Realität, der in der Realität gefangen ist, der ist gerade unrealistisch. Der kann sich gar nicht erlauben, die Realität frei anzuschauen, weil er ja von dieser Realität abhängig ist. Nur der sich von der Realität gelöst hat, der sie jetzt von außen anschauen kann, für den es jetzt Wichtigeres gibt als die Realität, nämlich sein Ideal, und der ja nicht in erster Linie fragt, kann ich mir die Realität schönreden, kann ich irgendwie rechtfertigen, dass ich hier ruhig und faul rumsitze, sondern der ja fragt, ist mein Ideal schon verwirklicht, der ist wirklich realistisch, der wird ganz die Realität so anschauen, wie sie ist. Deswegen kann ich nur eben sagen, finde dein Ideal und dann lebe wirklich in Freiheit, in Seligkeit für dieses Ideal. Schau die Realität so an, wie sie ist. Schau also hin, wo überall noch etwas zu tun ist, wo überall du noch eine Aufgabe hast, eben für dein Ideal zu arbeiten. Und lass dir von irgendwelchen Klüglingen, von irgendwelchen ach so realistischen, ach so abgeklärten Pragmatikern, lass dir von denen nichts einreden, lass dich von denen nicht irre machen. Klar, die werden umso mehr man Idealist ist, umso radikaler man ist, ja, umso weniger werden die einen ernst nehmen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, heute in der ganzen Umwelt- und Klimadebatte, wenn ich daherkomme und sage, wir sollten komplett auf die fossilen Energien und auch auf Atomkraft verzichten, dann werden ganz viele sagen, ja, komm, das ist doch jetzt Quatsch, das muss man gar nicht diskutieren. Das ist halt, du bist halt so ein Ökoradikaler, aber das ist nicht umsetzbar, dann gehen hier die Lichter aus. Ja? Oder wenn ich sage, wir sollten komplett in der Landwirtschaft, ja, auf irgendwelche Gifte, die wir da auf den Feldern versprühen, verzichten, dann wird man sagen, ja, das ist jetzt wieder, da hast du irgendwelche romantischen Naturideale, aber das ist nicht zu machen. Die Bevölkerung ist so groß, wir brauchen das, sonst können wir nicht alle ernähren. Dann sage ich, kann sein, dass ich, oder jetzt nicht ich, sondern halt überhaupt irgendjemand, der das fordert, dass der jetzt von Energieversorgung oder von Landwirtschaft im Einzelnen nicht so viel Ahnung hat, aber dann sage ich, die da sofort widersprechen, ja? Und ich meine, man findet ja keinen Zeitungsartikel meinetwegen online, wo irgendwas, ja, weit weniger Radikales gefordert wird, wo nicht dann irgendwie 200 Kommentare drunter stehen, mit ganz, ganz vielen, ganz klugen Bemerkungen, dass das ja nicht geht. Der da widerspricht, hat ja in der Regel genauso wenig Ahnung von Landwirtschaft oder von Energieversorgung. Und wenn man daran sich erinnert, dass er, der ja auch keine Ahnung hat, dann kann man da mal ins Stocken kommen und dann kann einem das verdächtig werden. Dann kann man denken, der sagt das gar nicht, weil er das wirklich weiß, dass das nicht geht, sondern der behauptet das einfach. Das heißt, der will einfach nicht, dass das auch nur versucht wird. Und hier erinnere ich dann zum Abschluss nochmal daran, dass eben bei den Menschen nicht zuerst die Meinungen kommen und daraus folgt ein bestimmtes Handeln, sondern erst kommt ein bestimmtes Handeln, kommt ein bestimmter Wille und daraus ergeben sich dann die Meinungen, die das rechtfertigen. Das heißt, wann immer jemand ein Ideal hat, sollte man das achten und stützen. Und dann darf man sicher sein, wenn nur mit ausreichender Kraft dieses Ideal ernsthaft verfolgt wird, dann wird man auch Wege finden zu seiner Verwirklichung. Während hingegen andersrum, wann immer die Menschen sagen, nein, das geht ja nicht, das ist hier Träumerei, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, das kann ja nicht klappen, dann liegt das nicht daran, dass es wirklich nicht klappen kann, denn ob es klappen kann oder nicht, das können sie in den allermeisten Fällen mindestens so wenig wie der Idealist beurteilen, wahrscheinlich noch viel weniger. Das sind keine Experten, die so reden, sondern die reden einfach so. Sondern dann kann man eher davon ausgehen, die wollen nicht, dass sich was ändert oder dass es auch nur versucht wird. Ja? Vielleicht fürchten die diese Veränderung, vielleicht fürchten die, dass die dann irgendwas verlieren oder vielleicht fürchten sie nur, dass sie dann mit anpacken müssen und sind zu faul, was auch immer. Das, was wirklich dahinter steckt, hinter diesem scheinbaren Realismus, ist nur, dass sie nichts ändern wollen. Sprich, dass es böse Menschen sind, die den Status quo, der ja ein Böser ist, das kann ja niemand anders sehen, die diesen Status quo lieber erhalten wollen, anstatt zu sagen, ich weiß noch nicht, wie er sich ändern lässt, das wird vielleicht nicht einfach, aber ich habe dieses Ideal, ich will, dass er anders, ich will, dass er besser werde, also werde ich jetzt nicht hier sitzen bleiben, alles weiterhin so hinnehmen, wie es ist und sagen, geht halt nicht anders, sondern ich werde sagen, es soll aber anders sein. Also suche ich, wie es anders geht. Und wer sucht, der findet.